Vielen Dank für die Ausrichtung auf Jesus. Da kann ich direkt mit der Predigt einsteigen. Letzten Sonntag haben wir uns hier von Sebastian Brenner oder mit Sebastian Brenner einen der Schlüsselmomente im Leben Jesus angeschaut. Alle, die da waren, erinnern sich vielleicht noch, es ging um die Zeit in der Wüste und auch am Ende kurz um die Taufe, die direkt davor passierte. Aber zwischen Taufe und Wüstenzeit, es ist etwas ganz Besonderes passiert, was es in der Weise nur zweimal im Neuen Testament gibt. Gott erscheint auf der Bildfläche und spricht, so dass es zu hören ist. Und das ist schon etwas Unglaubliches. Gott, der Schöpfer des Universums, spricht. Und er spricht zu Jesus und sagt zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Was für ein Zuspruch von einem Vater zu seinem Sohn und hier an der Stelle von Gott, dem Vater, zu seinem Sohn. Und bevor Jesus also überhaupt etwas tut, er war bis jetzt quasi nur unterm Radar geflogen, keiner kannte ihn, bevor er aber seinen Dienst beginnt, anfängt zu predigen und Menschen zu heilen und all das, was wir in den Evangelien lesen können, passiert das. Seine Taufe, Gott spricht zu ihm und sagt ihm, wer er ist. Mein geliebter Sohn, ich freue mich sehr über dich. Und danach kommt diese Wüstenzeit, über die Sebastian letzte Woche geredet hat, wo der Teufel versucht, ihm quasi durch allerlei Bestechungsgeschenke, würden wir heute sagen, diese Identität zu rauben. Aber Jesus hält an dem Zuspruch Gottes fest, an dem, was Gott über ihn denkt, was er zu ihm sagt, und bleibt damit Gott und seiner Identität als Sohn Gottes treu. Und dann mit diesem Zuspruch ausgerüstet startet Jesus in seinen Dienst. Und das ist sozusagen die erste Etappe in den Evangelien. Und heute soll es um die zweite Begegnung einer ähnlichen Art wie die gehen. Und diese Begegnung leitet eine weitere, die zweite wichtige Etappe im Leben Jesu ein. Aber dazu dann gleich mehr. Lasst uns gemeinsam hineinschauen in diesen bedeutenden Wendepunkt. Und den finden wir in allen drei Evangelien. Wir lesen heute mal rein in Markus 9. Jeder, der eine Bibel oder die Bibel-App dabei hat, gerne mal aufschlagen. Markus 9, ab Vers 2. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, wie gut es ist, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Wenn wir jetzt noch die anderen beiden Evangelien lesen würden, wo diese Begegnung auch beschrieben wird, würde sich das Bild etwas komplizieren. Das können wir jetzt nicht machen. Aber wir sehen zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, dass da nicht nur steht, sie sind auf den Berg gegangen, Jesus und seine 3 Jünger, sondern sie sind dahin gegangen, um zu beten. Oft ist Jesus alleine auf den Berg gegangen. Diesmal nimmt er 3 seiner Jünger mit. Klammer auf, diese 3 Jünger, die würden später ganz besondere Aufträge und Aufgaben übernehmen. Und darum, glaube ich, gibt Jesus ihnen auch immer wieder mal eine ganz besondere Aufmerksamkeit und bereitet sie dadurch auf diese Aufgaben besonders vor. Klammer zu. Also während sie beten auf diesem Berg, ereignet sich etwas ganz Ungewöhnliches. Jesus' Aussehen verändert sich, so heißt es da einfach so alltäglich. Aber das, was sie da gesehen hatten, war alles andere als alltäglich. Sein Gesicht leuchtet, seine Kleider leuchten, sein ganzes Wesen strahlt aus. Und Markus, der Autor, dem fehlen die Worte und darum vergleicht er das mit diesem Beispiel, dass niemand, keine Textilindustrie der damaligen Zeit irgendwie einen Stoff produzieren oder färben konnte, der nur annähernd so weiß war wie das. Und das wäre heute mit all den Möglichkeiten, die wir heute haben, sicherlich noch genau so. Mit anderen Worten, sowas haben sie nie gesehen. Es ist unglaublich, was da einfach so plötzlich unvermittelt vor ihren Augen passiert. Aber das ist noch nicht atemberaubend genug. Plötzlich erscheinen dann noch zwei weitere leuchtende Wesen, sage ich mal. Und wir wissen nicht, woran die Jünger sie erkennen, aber sie identifizieren sie mit Elia und Mose. Beide zwei der größten Propheten des Alten Testaments. Und diese beiden reden mit Jesus. Wir lesen, ich glaube es in Lukas, dass sie darüber reden, was mit Jesus in Zukunft passieren wird. Und ja, Petrus, der sonst ja eigentlich immer so vorlaut ist, als erster etwas zu sagen hat, ist selbst in dieser Situation sprachlos. Er hat Angst, er ist erschrocken, er weiß gar nicht, was er sagen soll, aber er kann trotzdem irgendwie nicht seinen Mund halten und schlägt dann einfach mal vor, es ist schön hier zu sein, wir bauen Hütten für euch. 3 Stück, Jesus, Elia, Mose. Was mit ihm und seinen 2 Freunden passiert, ist in diesem Moment irgendwie ganz egal. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, wird der Berg plötzlich von einer Wolke eingehüllt. Der Schatten wirft auf diesen Berg und aus der Wolke spricht wieder Gott. Und er sagt diesmal, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Was für eine unbeschreibliche Begegnung, die diese 3 Jünger hier erleben auf diesem Berg. Sie wollten nur hochgehen, um zu beten, etwas ganz Alltägliches wahrscheinlich. Und dann passiert das. Diese Begegnung haben sie sicher nie mehr vergessen. Man könnte so vieles dazu sagen, ich möchte aber nur auf 2 Punkte eingehen. Das erste ist, in diesem Moment wird erkennbar, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Dieser Mensch, den die Jünger schon etwas kennengelernt haben, ist nicht nur ein Mensch. Er leuchtet, er strahlt, die Herrlichkeit ist von ihm zu sehen. Er ist Gott. Jesus legt für einen kurzen Moment so seine irdische Hülle ab, könnten wir sagen. Und die Jünger bekommen einen Vorgeschmack von der Herrlichkeit Gottes, von dem, wer er wirklich ist, nämlich Gott selbst. Sie sehen Gott. Und damit sind wir beim 2. Punkt. Sie sehen Gott und fallen nicht sofort tot um. Jeder, der das Alte Testament schon mal gelesen hat, der hat sich bei dieser Textstelle vielleicht zurückerinnert gefühlt an diesen Moment, wo Mose, der auch hier erwähnt wird, auf dem Berg Sinai geht und dann dort diese Begegnung mit Gott hat, auch in einer Wolke gehüllt. Und Mose sagt zu ihm, ich möchte dich gerne sehen, Gott. Und Gott sagt, das geht leider nicht. Kein sterblicher, schuldbeladener Mensch kann Gott in seiner Herrlichkeit und Größe sehen. Es ist unmöglich. Und hier, die Jünger sehen Gott in Jesus. Sie sehen seine Herrlichkeit und sterben nicht. Diese Männer, die wahrlich nicht vollkommen sind, selber schuldbeladen sind, können jetzt plötzlich Gott sehen. Warum? Was ist der Grund dafür? Ich bin überzeugt, es liegt daran, dass Jesus da war. Er ist zwar Gott, Aber Jesus ist gleichzeitig die Brücke über diesen Abgrund zwischen Mensch und Gott. Er ist der Vermittler. So wie der Balken des Kreuzes von der einen Seite zur anderen Seite geht, so verbindet Jesus uns Menschen mit Gott. Er tritt in diesen Riss und stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Alle, die jetzt an Jesus glauben, können wieder in Beziehung zu dem heiligen Gott und Vater treten. Und obwohl Jesus noch nicht gestorben ist, stellvertretend für die Schuld von uns Menschen, kommen die Jünger schon in den Vorgeschmack dieser Wirkung von Jesus Christus. Sie erleben die Umarmung Gottes in dieser Wolke. Sie bekommen einen Eindruck von Jesus göttlicher Herrlichkeit und sehen, wer er ist. Doch so plötzlich, wie alles angefangen hat, so plötzlich ist auch alles wieder vorbei. Plötzlich stehen sie alleine dort mit Jesus, jetzt wieder in seiner menschlichen Gestalt. Und ich glaube, sie waren noch ganz benebelt von dieser Begegnung, als sie den Berg hinuntergingen. Und wir bekommen einen Eindruck von dem, worüber sie reden, wenn wir einfach mal an dieser Stelle weiterlesen. In Markus 9, ab Vers 9 heißt es, während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung ließ die Jünger nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen soll? Jesus erwiderte, es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift. So, wer jetzt hier an dieser Stelle nur Bahnhof versteht, der ist nicht alleine. Man braucht jüdisches Insiderwissen, sage ich mal, um diese Zitate und diese Bezüge zum Alten Testament gut verstehen zu können. Aber eins versteht man auch ohne dieses ganze Wissen. Jesus sagt hier, dass er als der Sohn Gottes leiden muss. Er wird leiden und er wird sterben. Und das können die Jünger jetzt nicht mehr zusammenbringen. Vor wenigen Minuten haben sie gesehen, wer Jesus ist. Seine Herrlichkeit ist vor ihren Augen erschienen. Und jetzt sagt er plötzlich, dass er sterben oder wieder auferstehen wird? Wie soll Gott denn sterben? Wer könnte Gott etwas antun? Aber genau das will Jesus ihnen ab diesem Moment beibringen. Hier an diesem Wendepunkt beginnt die nächste Phase im Leben Jesu, wo er auch einen besonderen Lernstoff für seine Jünger hat. Er ist zwar der Sohn Gottes, aber er hat einen unbegreiflichen Auftrag. Und das seinen Jüngern verständlich zu machen, das würde dauern. In der darauffolgenden Zeit geht es Jesus darum, seinen Jüngern genau das verständlich zu machen. Er ist zwar der Sohn Gottes, aber er muss leiden. Er wird sterben. Warum setzt Jesus gerade hier jetzt diesen Akzent? Warum wendet sich das Blatt? Wir haben gerade über die Taufe gesprochen, wo Gott ihm gesagt hat, du bist der Sohn Gottes. Und das war sein Auftrag, sein Lernstoff für die nächsten Monate. Die Jünger sollten verstehen, wer er ist. Jesus, der Christus. Und bevor Jesus mit diesen drei Jüngern auf den Berg gegangen ist, ist etwas passiert. Und zwar hat Jesus auch wieder beim Spazieren seine Jünger gefragt, wer bin ich eigentlich? Was denkt ihr, wer ich bin? Und da der vorlaute Petrus wieder als erstes mit seiner Antwort, du bist Christus. Und da sieht Jesus, versteht er, dass das angekommen ist, was er in dieser ersten Phase weitergeben wollte. Er ist der Sohn Gottes, der Messias, auf den die Juden so lange warten. Das war die erste Einheit, die die Jünger verstehen mussten. Und als Petrus das gesagt hat und die anderen Jünger wahrscheinlich genickt haben, wusste Jesus, jetzt ist es im Herzen meiner Jünger angekommen. Sie haben die erste Lektion gecheckt, Häkchen dran. Und jetzt leitet dieser Wendepunkt, wo Gott ein zweites Mal spricht, die neue Lerneinheit ein, nämlich, dass dieser Menschensohn, der Christus, leiden und sterben muss. Und darum geht es in der zweiten Hälfte des Markus-Evangeliums. Nicht nur hier. Hier wird es eingeleitet, aber es zieht sich durch das Evangelium durch, bis er dann tatsächlich gekreuzigt wird. Und Jesus' Leben wird damit zu dem besten Beweis dafür, dass Herrlichkeit auf der einen Seite und Leid auf der anderen zusammengehören. Man kann es nicht voneinander trennen. Es gehört zusammen. Obwohl Jesus Gott ist, muss er leiden auf vielfache Weise. Er wird von seinen Freunden verraten und verlassen. Er wird gedemütigt und brutal gefoltert. Und am Ende wird er wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Herrlichkeit und Leid sind für uns Christen zwei Seiten einer Medaille. Sie gehören zusammen und sie kann man nicht voneinander trennen. Das sehen wir im Leben Jesu und auch genauso in unserem Leben. Als Jochen das gerade von Paul Gerhardt erzählt hat, aus seinem Leben haben wir es auch gesehen. Er spricht von der Herrlichkeit, von der Beziehung zu Jesus, aber das große Leid war ihm trotzdem bekannt, viel mehr als uns vermutlich. Und wir alle, die wir vielleicht auch schon etwas länger mit Jesus unterwegs sind, wir können auch ein Liedchen davon singen. Leid in unserem eigenen Leben, Leid im Leben von Menschen, die uns nahestehen, Leid in Gemeinden und Kirchen, die verfolgten Christen, aber auch in den Medien, wenn wir sie einfach mal anschalten. Und genau das lesen wir auch immer wieder in der Bibel, aber vielleicht geht's euch wie mir, dass ich da manchmal einfach so schnell drüber hinweglese, weil ich das nicht so wahrhaben will. Aber wir lesen immer wieder davon, dass wenn Jesus unser Vorbild ist und wir seinen Spuren folgen wollen, diese Spuren uns natürlich auch durch Leid führen, so wie sein Leben ja durch diese leidvollen Stationen gegangen ist. Wenn Jesus in seinem Leben mit Leid und Verlust konfrontiert war, wird es uns, seinen Nachfolgern, mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht erspart bleiben. Und darum sind solche leidvollen Erfahrungen in unserem Leben, dunkle Täler, würden wir auch vielleicht mal sagen, kein Indiz dafür, dass es Gott eben nicht gibt, sondern vielmehr ein Indiz dafür, dass wir in seinen Fußspuren gehen. Unser Herr hat sein Kreuz getragen und genauso müssen die meisten von uns auch eine Portion davon in ihrem Leben ertragen. Wir können es nicht erklären, aber wenn wir in unser Leben oder in das Leben anderer Christen reinschauen, sehen wir, dass das die Realität ist, dass es zur Realität dazugehört. Und mich lässt das Fragen zurück. Wie kann das sein? Eigentlich wollte ich mich auf diesen Text konzentrieren und ihn mit euch zusammen anschauen. Aber genau diese Frage, diese Spannung zwischen Herrlichkeit und Leid, die hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und so habe ich dann einfach angefangen, den nächsten Text zu lesen, weil ich auf der Suche nach Antworten war. Und weiterlesen hilft manchmal halt doch. Und so war es bei mir auch an dieser Stelle. Und darum möchte ich mit euch kurz nochmal in die Begegnung hineingehen, die als nächstes passiert. Und die ist auch alles andere als einfach. Jesus und seine Jünger kommen also unten in der Stadt an. Und sie werden sofort überrannt von einer Menschenmenge. Und sie sehen, dass die anderen Jünger, die nicht mit auf dem Berg waren, in ein Streitgespräch verwickelt sind. Sie streiten mit Pharisäern. Und es ging komischerweise, wir wissen nicht wie genau, aber es ging um einen Vater, der dabei war und der Vater ist nicht allein gekommen. Er hat seinen Sohn mitgebracht. Und sein Sohn ist etwas passiert, was wir heute in unserer westlichen aufgeklärten Welt irgendwie ausklammern. Von ihm hat jemand Besitz ergriffen, etwas, nämlich ein Dämon, so heißt es in der Textstelle. Und dieses Thema Dämonen, böse Geister oder wie auch immer wir sie nennen wollen, ist etwas, was wir gerne ausklammern würden. Aber die Autoren des Alten und des Neuen Testaments, die reden immer wieder so davon, als ob es ganz normal zu ihrem Leben, zu ihrer Realität dazugehörte. Paulus schreibt zum Beispiel mehrmals, dass wir Christen uns in einem geistlichen Kampf befinden gegen die unsichtbaren Mächte des Teufels. Und so finden wir es auch an anderen Stellen beschrieben, dass es eine unsichtbare, eine geistliche Realität gibt, die wir nicht fassen oder erklären können, die aber da ist. Und dieser Vater, der berichtet nun auch Jesus über seinen Sohn und erzählt ihm, dass er immer wieder Anfälle hat, wo dieser böse Geist in seinem Sohn versucht, ihm Leid zuzufügen, ihn zu töten. Und er hat darum die Jünger gebeten, für seinen Sohn zu beten, damit er wieder gesund wird. Und die Jünger haben es getan, aber sie hatten keinen Erfolg. Sie haben es nicht geschafft, den Sohn zu heilen. Und darum steht er jetzt vor Jesus, verzweifelt. Seine letzte Hoffnung ist dieser Mann. Und es entwickelt sich folgendes Gespräch. Lukas 9, Abvers 21. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Der Mann antwortete, von klein auf. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen und ihn versucht umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus dem Vater. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und in diesem Moment ist die Spannung des Lebens greifbar. Die Dramatik, die sich schon lange im Leben dieser Familie abspielt. Unfassbares Leid für ihren Sohn. Sie sind total hilflos und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Sie haben dann aber wahrscheinlich irgendwie gehört, dass es da einen Rabbi gibt, Jesus. Und dieser Mann kann nicht nur Kranke gesund machen, sondern befreit Menschen auch von bösen Geistern. Und irgendwie hat der Vater sich davon überzeugt, dass dieser Jesus wirklich das kann, was er gehört hat. Und er fängt innerlich an, an ihn zu glauben. Er glaubt daran, dass Jesus ihn heilen kann. Aber jetzt, wo das passiert ist, wo er vor Jesus steht und weiß, die Jünger haben es irgendwie nicht geschafft, seinen Sohn zu heilen, wird der Glaube irgendwie klein. Die Zweifel werden groß. Und er weiß nicht mehr, was er tun soll. Er sieht seinen Sohn und er sieht Jesus. Und er bringt beides irgendwie nicht mehr richtig zusammen. Was soll er jetzt tun? Wie kann er diese Spannung aushalten? Ich denke, er tut das einzig Richtige und wird damit gleichzeitig auch zum Vorbild für uns, wenn wir diese Spannungen in unserem Leben ertragen müssen und nicht mehr wissen, wie wir sie aushalten können. Der Vater nimmt einfach seine Zweifel, nimmt seine Hilflosigkeit und schüttet das alles vor Jesus aus. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt einfach das, was in ihm drin ist, was ihn beschäftigt. Aber er wendet sich damit eben an Jesus. Er frisst das nicht in sich hinein oder redet mit irgendwem darüber, sondern er schüttet sein Herz vor Jesus aus. Und daran erkennen wir ein Stück seines Glaubens. Ein Glauben daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass er alle Möglichkeiten besitzt und dass er alles tun kann. Dieser Glaube rettet. Und dieser Glaube trägt auch durch Krisen hindurch. Und das darf der Vater und sein Sohn dann auch erfahren. Ab Vers 25 heißt es dann, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Wir haben gerade zwei Begegnungen miteinander angeschaut. Die eine auf dem Berg und die andere im Tal. Beide Begegnungen, so außergewöhnlich wie sie auch sind, verbinden doch eigentlich das, was wir in unserem Leben auch manchmal erleben. Gottes Herrlichkeit und Größe auf der einen Seite und die alltäglichen Herausforderungen oder großes Leid auf der anderen. Und das ist unsere Realität, oder? Nicht immer in den Extremen, aber doch sehen wir beides immer wieder aufblitzen. Wir erleben Momente, in denen wir uns zum Beispiel ganz verbunden mit Gott fühlen, wo wir fast spüren, dass er da ist. Vielleicht nach einer Gebetserhörung, wo wir merken, Gott hat mich gehört und er hat reagiert. Oder manchmal auch auf Konferenzen oder Freizeiten, wo wir eine intensive Zeit mit Jesus und mit anderen Christen erlebt haben. Oder auch manchmal in der Anbetungszeit, wo wir spüren, Gott berührt unser Herz. Ich berühre ihn, Himmel auf Erden. Aber dann gibt es im Alltag oft Rückschläge, Zerbruch, Streit, Verlust, Leid, all das, was zu unserem Leben dazugehört. Und da kann man sich dann schnell die Frage stellen, mache ich eigentlich etwas falsch? Ist mein Glaube nicht groß genug? Warum trifft es eigentlich gerade mich? Und diese zwei Begegnungen bringen ein paar andere Perspektiven für diese Fragen mit sich. Die eine Perspektive, die gefällt uns vielleicht nicht so sehr, aber die klang eben schon an. Wenn selbst Jesus, unser großes Vorbild, der Sohn Gottes, wenn selbst Jesus Leid ertragen musste, müssen wir damit rechnen, dass Leid auch irgendwie Teil unseres Lebens werden kann. Das ist die Realität, in der wir leben. Aber weil Jesus für mich durch größtes Leid gegangen ist, will ich dazu bereit sein, das auch ein Stück weit auszuhalten und ihm trotzdem treu zu bleiben. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch haben wir gesehen, dass Männer und Frauen Gottes Leid ertragen haben. Und das grausamste Leid wurde Christen sogar dort zugefügt, wo sie an ihn geglaubt haben und ihm treu bleiben wollten. Wir lesen zum Beispiel von vielen Märtyrern, die mit einem strahlenden Gesicht gestorben sind, weil sie gemerkt haben, ich darf für meinen Herrn leiden. Unglaublich für uns in der heutigen Zeit, sowas zu denken, oder? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das halbwegs verträglich ist. Es geht dabei um Polycarp. Es war ein Bischof von Smyrna in der Mitte des 2. Jahrhunderts, also schon lange her. Da herrschte aber große Christenverfolgung. Und weil er Jesus treu geblieben ist, weil er ihn nicht verraten hat, weil er ihn nicht absagen wollte, sollte er verbrannt werden und wurde es auch. Doch bevor das Feuer angezündet ist, hat er ein kurzes Gebet gesprochen. Und das Gebet lautete, O Vater, ich danke dir, dass du mich für würdig erachtet hast, mein Teil unter der Schar der Märtyrer zu empfangen. Mein Teil unter der Schar der Märtyrer zu empfangen, dass du mich dafür würdig erachtet hast. Das ist so fern von meiner geistlichen Realität, meistens in meinem Alltag. Außerdem können wir noch eine zweite Perspektive mitnehmen und die lernen wir von dem Vater dieses kranken Jungen. Er schleppt sich in dieser leidvollen Situation mit all seiner Hilflosigkeit und mit all seinen Fragen und Zweifeln zu Jesus. Er behält es nicht für sich, sondern spricht alles aus. Und die schweren Momente unseres Lebens, die könnten uns von Jesus abbringen oder uns näher zu ihm hintreiben. Das ist die Realität in solchen Momenten. Der Vater des Jungen hat sich dafür entschieden, dass ihn diese Not zu Jesus treibt. Wofür wirst du dich entscheiden? Wofür würdest du dich entscheiden? In schweren Zeiten ist unser Glaube gefragt. Der Glaube an Jesus und nicht an uns selbst, an unsere Möglichkeiten, das, was wir könnten, wen wir kennen und all das, was uns da vielleicht in solchen schwierigen Situationen vor Augen ist. Der Glaube an Jesus. Und erst wenn wir uns eingestehen, dass wir nichts können, um diese Situation wirklich zu verändern, sondern total abhängig sind von Jesus, von seiner Herrlichkeit und Macht, die die Jünger hier kurz haben aufblitzen sehen, dann wird seine Herrlichkeit auch in unserem Leben sichtbar. Dann strahlt sie durch die Umstände und Situationen in unser Leben hinein. Dort, wo wir uns ganz klein machen, dort wird Jesus ganz groß. Wir sehen also, am Ende hängt alles grundlegend von unserem Vertrauen in Jesus ab. Will ich ihm vertrauen in guten und in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt? Willst du ihm vertrauen in allen Höhen und Tiefen deines Lebens? Es ist eine Entscheidung, die man am besten schon vorher trifft. Wir können uns nicht in die Situation hineinversetzen, die vielleicht noch in unserem Leben auf uns zukommen werden. Aber wir können jetzt schon eine Entscheidung treffen, die die Tendenz vorgibt, wenn es dann soweit ist. Mit dem nächsten Lied sind wir dazu eingeladen, unser Vertrauen in Jesus nochmal zu stärken. Und wenn wir vor Augen haben, wie groß er ist, darum geht es jetzt in diesem Lied, so groß ist der Herr. Wenn wir seine Größe immer vor Augen haben, dann werden wir das erleben, was wir vorhin schon gesungen haben, dass Jesus unser Anker ist. Der Anker in der Zeit, so wie er durch die Kirchengeschichte hindurch alle Christen gehalten hat, die an ihm festgehalten haben. So wird dieser Glaube an Jesus uns auch in all unseren stürmischen Zeiten halten, wenn wir an ihm festhalten. Amen.